Herzlich willkommen zur Folge 1 vom Hörbefehl-Podcast. Lange war er in Planung, lange war er angekündigt, jetzt ist er endlich da. Und auch diese erste Folge ist schon etwas länger im Kasten, aber sie bleibt aktuell. Jasper war bei der Aufnahme diesmal nicht dabei, dafür hatte ich zwei andere tolle Gäste. Also viel Spaß beim Hören.
Hörspiele, da denken ja vielleicht viele an ihre Kindheit, vielleicht auch an die eigenen Kinder, wenn sie älter sind, aber dass Hörspiele auch was für erwachsene Hörer sind, das ist leider immer noch viel zu wenig bekannt. Das ist einer der Punkte, die wir jetzt in dieser Podcast-Folge aufklären wollen, weil wenn jetzt die kalte Jahreszeit beginnt und pandemiebedingt sich auch die Aktivitäten wieder nach stärker in die eigene Wohnung verlagern, dann wäre das doch der ideale Zeitpunkt, mal in ein paar Hörspiele reinzuhören. Aber was ist überhaupt der Reiz am Hörspiel? Ist das nicht ein total veraltetes Medium? Ist in Zeiten von Fernsehen, von Heimkino, von Streamingdiensten, für Filme? Und was gibt es überhaupt für Hörspiele? Wo kann man die finden? Das sind alles Fragen, die wir jetzt in der heutigen Podcast-Folge mal ein bisschen besprechen wollen. Und wir, das sind außer mir zwei tolle Gäste, nämlich Markus Stengelin und Olaf von der Heidt.
Hallo.
Herzlich willkommen hier im Podcast.
Hallo, schönen Abend.
Dank.
Bevor ihr euch gleich noch ein bisschen vorstellen dürft, habe ich gleich mal eine Einstiegsfrage, und zwar, warum hört ihr überhaupt Hörspiele? Was ist für euch der Reiz an diesem Medium?
Ja,
Markus, willst du mal anfangen?
Ja, ich fange mal an. Also ich höre Hörspiele, seit ich klein bin. Ich bin 44 mittlerweile, habe dann so diese übliche Pubertätspause mal gemacht und bin dann irgendwann im Alter von 16, 17 mal ein bisschen weggekommen, habe dann auch diese Laufbahn genommen, in den 80er, 90ern mir auf den Flohmärkten alle Kassetten wieder zu holen, die es so gibt, also drei Fragezeichen und was weiß ich, und bin dann so richtig erst wieder Anfang der 2000er, als es auch mehrere Verlage gab, als die entstanden sind, der Hörverlag, der Audioverlag und so weiter, bin da dann auf wieder drauf gestoßen und höre es einfach gern, weil ich das Kopfkino mag, weil ich eben viele Produktionen habe, die ich überzeugend finde, was die Technik angeht und auch die Erzählung, auch also jetzt auch modernere Sachen. Ich bin nicht so der nostalgische Hörer, also der jetzt immer noch drei Fragezeichen rauf und runter hört. Höre ich natürlich immer noch, habe in der Zwischenzeit auch eine Tochter, die gern Hörspiele hört. Und dank Spotify und so weiter hat man auch heutzutage Zugriff auf alle möglichen alten Geschichten. Also bei mir ist es wirklich das vielbeschworene Kopfkino und es ist einfach eine schöne Art abzuschalten und sich auch, wie ich finde, was mir wichtig ist, anspruchsvoller oder klassischer Literatur anzunähern. Es gibt so klassische Hörspiele oder Vertonungen von klassischen Romanen, wo ich mich nie ans Buch getraut hätte, aber wo es eben tolle Hörspiele gibt und ich mir das so eben leichter und besser aneignen kann. Ja, das ist so mein Antrieb.
Und Olaf, bei dir?
Ja, bei mir ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich habe auch so die typische Kassettenkinder-Entwicklung hinter mir. Also so mit, keine Ahnung, irgendwann angefangen mit Schallplatten, Märchenschallplatten. Und dann kamen die drei Fragezeichen, fünf Freunde, TKKG. Und mit der Pubertät war das dann plötzlich weg. Wobei es bei mir nicht ganz weg war, sondern ich habe halt nur diese Kassetten quasi verbannt und bin dann aufs Radiohörspiel umgestiegen. Und damals war es halt noch so, es gab kein Internet. Es gab tatsächlich nur den Sender, der halt eben in der Gegend war. Das war bei mir SWR. Und wenn man Glück hatte, gab es noch den HR. Und da gab es dann einmal die Woche ein Hörspiel, was man dann aufgenommen hat und dann gehört hat. Und irgendwann in den 90ern kamen dann die ersten Kaufkassetten. Ja, und als dann, als ich Vater wurde, da kam dann bei mir auch ja die Leidenschaft zu den drei Fragezeichen zurück. Hab dann auch wieder angefangen, alles nachzukaufen und bin aber da auch relativ schnell wieder, ja, so habe ich so das Phantom ein bisschen verloren wieder. Also ich habe das dann auch zwar alles gehört, aber meine Liebe blieb dann trotzdem das Radiohörspiel, weil das halt eben irgendwie dann doch ansprechender war.
Okay. Bei mir ist es, ich bin natürlich noch nicht so alt wie ihr, von daher bin ich jetzt kein klassisches Kassettenkind vielleicht mehr, wobei ich auch noch mit Kassetten aufgewachsen bin. Also ich hatte selbst auch noch Kassetten und kenne das noch vielleicht so als einer der letzten, ich weiß es nicht, danach dürfte es das gar nicht mehr gegeben haben. also von älteren Jugendlichen mal, die dann schon aus dem Alter raus waren, geschenkt bekommen noch die Kassetten. Und das waren so die, auch tatsächlich die Sachen, die ich als Kind gehört habe, die wenigen Hörspiele, die ich hauptsächlich da mal geschenkt bekommen hatte, auf einen Schlag quasi von Freunde, TKKG und verschiedene so Filmhörspiele zu Disney-Filmen waren da dabei, so O-Ton-Hörspiele waren das und noch ein paar andere Sachen. Und dann war es bei mir aber, ja gut, dann irgendwann habe ich die jetzt dann nicht mehr so gehört. Benjamin Blümchen war auch noch dabei, glaube ich. Dann habe ich aber relativ früh quasi, dadurch, dass ich schon lange irgendwie in verschiedenen Foren jeweils für Sachen, die mich interessiert haben, aktiv war und so, bin ich dann auch mal in ein Hörspielforum reingeraten und habe mich da erstmal nur angemeldet, ohne zu dem Zeitpunkt selbst wirklich viel Hörspiele zu hören und habe einfach mal nur mitgelesen am Anfang und dann dadurch kam das dann eigentlich wieder mit, weiß nicht, 17, 18, dass ich mich wieder angefangen habe, fürs Thema zu interessieren, mir dann Sachen gekauft habe, neuere Sachen und so. Und für mich ist es eigentlich auch so bei dem Medium, dass ich finde, das vereint in gewisser Weise so gewisse Vorteile von Büchern und von Filmen. Also einerseits hat man das wie bei einem Buch, dass man sich die Sachen selbst vorstellen kann. Man hat jetzt nicht ein vorgegebenes Bild vor Augen, sondern man kann sich das selbst ausmalen mit seiner Fantasie. Gleichzeitig hat man das auch wie bei einem Film, dass das Ganze lebendig ist, das Schauspieler, das Ganze spielen, dass man Musik hat, Geräusche und so. Also irgendwie gewisse Vorteile aus beiden Welten sind da für mich drin. Und natürlich auch dieses Kopfkino, Augen zu machen, sich ins Bett legen und Kopfhörer auf das Ganze genießen und so. Das ist für mich auch was anderes, als wenn ich mich jetzt vor einen Fernseher setze und einen Film schaue oder so. Es hat irgendwie, es ist entspannt auch mehr.
Ich wollte vielleicht noch mal sagen zum Thema Internet und Foren und so. Also ich bin ja etwas älter schon und es war mein erster Zugriff aufs Internet war so Ende der 1990er und Anfang der 2000er und eine der ersten Seiten, auf der ich jemals war im Internet, war die rockybeach.com, die Fanseite, die größte für die drei Fragezeichen. Mhm. Und so bin ich auch wieder auf die Hörspiele gekommen und dann war ich auch beim Fantreffen anlässlich der Folge 100 und so, also gerade so am Anfang war da dann, und die Hörspiele.de war auch so eine der ersten Seite, wo ich war und dann gab es die Hörspielhölle und Hörnews.de und so erste Rezensionsseiten. Das war wirklich so die ersten Seiten, wo ich war und wo man eben dieses Gefühl dann hatte, hey, es gibt noch andere Leute wie dich, die das ja auch so gern hören. Und dann war ich bei 1, 2, 3 Fantreffen dabei bei der rockybeach.com, wo man sich dann einfach irgendwo getroffen hat. In Ulm haben wir uns getroffen, weiß ich nur, in Hamburg, glaube ich mal, und hat drei Fragezeichen gehört. Und beim Fantreffen war dann eben ein Autor da. Das war, glaube ich, in Frankfurt. Also das war auch so eine der ersten, so dieses Community-Feeling. Das gab es ja früher nicht, weil es eben kein Internet gab oder keine Möglichkeit, sich so zu treffen. Und deswegen war das Internet sicher nochmal so ein Beschleuniger, sich da eben unter Gleichgesinnten aufhalten zu können, ja.
Ja, ich glaube, das war für dieses Rebirth war das total wichtig, das Internet, weil es kam ja dann mit John Sinclair, der 2000er Edition, kam ja dann das Hörspiel zurück und ich glaube, das wäre kein so großer Erfolg geworden, wenn sich nicht die ganzen Kassettenkinder irgendwann im Internet in irgendwelchen Foren getroffen hätten. Also bei mir fing es auch mit der Rocky Beach.com an und dann kam ja dann Anfang der 2000er die Hörspielfreunde, der Hörspieltalk und wie sie alle hießen und wo man sich dann auch gegenseitig mit großer Leidenschaft die Köpfe eingeschlagen hat.
Ja, und endlos Themen diskutiert hat über irgendwelche Insider und diese ganzen Insider-Gags und die ganzen Aussprachefehler und was weiß ich, was man sich in Foren da hat man noch nicht so, man hat sich noch nicht so sehr gebasht. Natürlich, das gab's schon immer, dieses ich finde Hörspiel A gut, ich Hörspiel B, ja, du bist ja auch doof und so. Das gab's natürlich schon immer, aber es gab halt auch wirklich dieses, keine Ahnung, die lustigsten Zitate und Zitate-Raten und was es heute auch noch gibt, aber das war wirklich extrem. Und dann gab's so
da Chats. Jedes neue Hörspiel ist auch da hoch diskutiert waren. Gut, es gab natürlich auch noch nicht die Masse. Also man hat dann, man war ja froh für Labels wie Hörfabrik, wen gab es noch? Dreamland war relativ früh dabei Pandora's Play, glaube ich, die waren auch relativ früh schon am Start. Aber das war halt alles relativ wenig. Also es waren, ich weiß nicht, ob man, wenn man 5 Neuveröffentlichungen im Monat hatte, war das wahrscheinlich schon relativ viel.
Und es gab halt Ende der 90er oder Anfang der 2000er diesen Boom, in Anführungsstrichen, mit eben Lübbe Audio, die groß eingestiegen sind, mit Sinclair und Edgar Allan Poe und den Kai Meier Hörspielen. Und dann gab es Gabriel Burns, gab's war ein ganz großer Knaller Anfang der 2000er. Also da gab es wirklich so eine Höhepunkte. Da war natürlich das Internet von Vorteil, weil man sich dadurch halt austauschen konnte, dass die Sachen auch bestellen konnte oder sich verabreden konnte auf Buchmessen. Und ja, ohne das, hat Olaf schon recht, wär's sicher nicht zu so einem Aufschwung gekommen.
Ja, wenn wir jetzt noch mal ein Stück zurückkommen, also noch mal kurz zu euch. Ihr seid ja beide auch Internet aktiv. Könnt ihr mal vielleicht kurz sagen, was macht ihr da so im Hörspielbereich mit euren Seiten und Podcasts bei Olaf?
Also meine Internetseite heißt hörspielsachen.de. Da mache ich seit circa 8 Jahren oder 9 Jahren schon bald Rezensionen und habe auch einige Interviews da veröffentlicht, die ich gemacht habe mit Hörspielmachern, unter anderem mit Heike-Line Körting und mit Titania Medien und mit David Nathan, den Synchronsprecher, sind einiges zustande gekommen und ich lade halt regelmäßig Rezensionen hoch. Jetzt mittlerweile weniger als früher und auch nicht mehr alles, aber immer so in loser Reihenfolge. Ich habe jahrelang in Hannover wohne ich, da gab es einen Bürgerradiosender, da habe ich jahrelang mit einem Kollegen zusammen ein Hörspielmagazin gemacht fürs Radio einmal im Monat und bin dadurch auch ziemlich viel rumgekommen auf Buchmessen und auf irgendwelchen Lesungen und so und eben auch mit Interviews. Das gibt's leider nicht mehr, weil es den Sender nicht mehr gibt. Genau. Und aber den Blog, den ich versuche auch immer so den Sprung in Richtung Podcast, aber ich bin ein bisschen faul, deswegen schreibe ich eher mehr, als ich aufnehme, aber ausstattungstechnisch wäre es durchaus möglich und ich hätte auch gerne noch Interviews gemacht jetzt mehr, aber das hat sich dann durch Corona, also vor Corona hätte es 1-2 Möglichkeiten gegeben, nochmal tolle Interviews zu machen, aber das hat sich jetzt leider erstmal zerschlagen, so, ja. So, genau, das, da bin ich. Und insofern bin ich eher Mitleser als Mitschreiber, also ich poste halt meine Artikel, aber ich bin jetzt nicht so der sonstige Poster in Hörspiel vor, ich schaue mich da schon um, aber mehr so zum Info, ob es neue Infos gibt, neue Veröffentlichungen und so, genau.
Ja, bei mir ist es die Hörspieltipps.net, also mit der habe ich irgendwann angefangen, als mein damaliges Lieblingshörspielforum zugemacht hat. Die sind irgendwann mal in den Untergrund marschiert und haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und ich hatte dort vorher immer regelmäßig Radiotipps gepostet. Also wenn irgendwas im Radio lief, was interessant war, habe ich das gerne mal weitergegeben. Ja, und als dieses Forum verschwand, habe ich gedacht, ach komm, dann machst du eine eigene Seite und machst diese Hörspieltipps dann auf einer separaten Seite. Da kann dir auch keiner mehr irgendwas wegnehmen. Und ja, so entwickelte sich das dann. Und irgendwann kam ich dann noch mit Martin Stelzle übereinander. Und wir haben dann den Podcast Orcast gegründet, den es dann seit 2011 regelmäßig gibt. Wir versuchen halt jeden Monat einen Ausblick, Rückblick, Update der aktuellen Hörspielgeschehnisse, also was gibt's am Markt, was gibt's Neues im Radio, was ist in der freien Szene an Hörspielen und ja, versuchen halt möglichst ein breites Spektrum abzubilden, also alles, was irgendwie nach Hörspiel klingt, versuchen wir zumindest zu erwähnen und ja, das ist mittlerweile tatsächlich so mein Hauptmetier.
Ja, und ihr hört ja auch extrem viele Hörspiele, denke ich immer wieder, wenn ich den Orcast höre, was ihr alles gehört habt. Wann macht ihr das? Das ist ja zeitlich fast nicht zu machen, oder die ganzen Hörspiele zu hören.
Na gut, wir sind mittlerweile, dadurch, dass wir zu zweit sind, teilen wir uns tatsächlich auf. Wir haben also nur noch mittlerweile eine geringe Schnittmenge von dem, was wir gemeinsam hören. Also es hat sich irgendwann so etabliert, dass Martin auch die, ich sag mal, despektierlich Kinderhörspiele hört, auch die, ich sag mal, so Sherlock Holmes Geschichten, also so, was so momentan so an Stangenware rauskommt, also wo jeden Monat quasi eine neue Folge aus irgendeiner Reihe kommt, sowas hört. Ich versuche mich dann mehr auf die Radiosachen zu verlegen, auf die freie Szene, auf die vielleicht eher ungewöhnlichen Sachen, da mehr einen Blick drauf zu haben. Und naja gut, wie gesagt, also man hat ab und zu eine Schnittmenge, dass es dann doch das ein oder andere Hörspiel gibt, was auch an mein Ohr dringt. Und aber durch die Aufteilung geht's ganz gut. Also wir kommen, wir schaffen es nicht mehr. Am Anfang haben wir es tatsächlich geschafft, da hatten wir Monate dabei, da haben wir wirklich alles gehört, was neu erschienen ist. Ist mittlerweile gar nicht mehr machbar, weil so viel kommt und ja, das ist in einem Monat tatsächlich nicht mehr wegzuhören.
Ja, bei mir ist es so, ich hör nicht mehr so viel und ich höre auch nicht mehr alles, also gerade so Kindergeschichten, das wird immer weniger und ich pick mir dann, ich höre schon viel, aber ich schreibe nicht über alles oder rede nicht über alles und ich pick da schon ein bisschen raus und ich höre auch ziemlich viel Podcasts. Ich habe so das Problem, dass mir Podcasts mittlerweile fast den Rang ablaufen im Vergleich zum Hörspiel. So, weil ihr da eben sehr viel auch nicht nur fiktionale Sachen hören, sondern Interviews und Features und so. Und dadurch, dass der Tag eben nicht so lang ist und ich ja auch noch irgendwie Papa bin und arbeiten muss und so und eben keine 20 mehr bin, ich bin sehr neidisch, und irgendwie da jetzt viel Zeit hätte oder irgendwie gerade, weiß ich nicht, noch in der Schule wäre oder so, das ist halt leider, also das, der Zeit, also das Lebenszeitmanagement hat begonnen mit Mitte 40 so. Und da kamen halt die Hörspiele nur an bestimmten Platz, ja.
Ja, interessant, dass es bei dir mit dem Podcast auch so ist. Es ist bei mir auch so ein bisschen quasi Konkurrenz da zu Hörspielen, wobei Podcasts sind eher sowas, was ich halt wirklich nebenbei höre, wenn ich irgendwelche anderen Sachen mache, dann stelle ich einen Podcast an, wo man dann, ja, wenn man es jetzt nicht alles so mitbekommen hat, dann ist auch nicht so schlimm oder so. Und wenn es ein Hörspiel ist, eine Geschichte, will man sich auch ein bisschen zumindest drauf konzentrieren, außer es ist jetzt irgendwas, was man schon kennt oder irgendwie so. Aber
Nee, das ist auch tatsächlich auch so. Der Podcast nimmt, ich höre mittlerweile auch deutlich mehr Podcasts, aber das nimmt eigentlich keine Hörspielzeit weg, weil ich das auch zu Gelegenheiten höre, wo ich keine Hörspiele hören würde. Also irgendwie nebenbei, keine Ahnung, beim Frühstücken oder tatsächlich auch, wenn ich irgendwelche stupide Büroarbeit machen muss, Knickenlochen abheften. Das sind dann so willkommene Sachen. Und die Hörspiele höre ich dann, wenn ich tatsächlich Zeit habe, mich da auch wirklich reinzuwerfen.
Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen systematisch quasi durchgehen, was gibt's alles so für Hörspiele, dann fangen wir am besten mal dem Radio an, weil damit hat ja im Grunde auch alles angefangen beim Hörspiel, kommt das Hörspiel ja her. Da ist es ja so, dass früher in den Zeiten, bevor jetzt jeder einen Fernseher zu Hause hatte, da waren ja Hörspiele im Radio quasi das große Massenunterhaltungsmedium für zu Hause. Also 50er, 60er Jahre, da waren ja Radiohörspiele noch das, was später dann Fernsehfilme vielleicht waren. Was gibt's aus der Zeit so, oder was gibt's da sozusagen? Gibt's ja einige Reihen, die heute immer noch gerne gehört werden.
Ja, tatsächlich so, dass es damals war halt das, was heute im Fernsehen auch noch funktioniert, Krimis, war eigentlich so das, was auch tatsächlich damals schon die Leute vors Radio gezogen hat. Es gab natürlich auch andere Umsetzungen, also irgendwelche Literaturbearbeitungen waren auch recht häufig und auch Originalhörspiele. Aber tatsächlich die Massen hat man dann auch mit Krimis gefangen, angefangen von Paul Temple, den es auch im Fernsehen gab. Das hat man adaptiert. Das ist so wahrscheinlich so das Bekannteste aus den 50er, 60er Jahren. Dann gab es gestatten, mein Name ist Cox, ein deutsches Hörspiel von Rolf und Alexandra Becker haben das geschrieben, wo der Humor nochmal deutlich im Vordergrund stand, da eher so eine Kriminalkomödie, wo der Krimi jetzt nicht so wirklich im Vordergrund steht, eher so ein Gauner-Schelmenstück. Und da gab's überhaupt das Genre Krimi, war damals, ich sag mal, bis in die 80er, 90er Jahre immer sehr prominent besetzt. Das hat jetzt so ein bisschen abgenommen oder beziehungsweise es kommt jetzt langsam auch wieder, aber je weniger Hörspiele im Radio es gab, desto geringer wurde auch der Krimi-Anteil. Aber in der Zeit, wo das Radio noch groß war, da war wahrscheinlich Krimi so das meistgehörte. Mhm. Damals lief das auch noch auf den populären Wellen. Also heute ist das ja weitestgehend auf die Kulturwellen beschränkt. Ein paar Ausnahmen gibt's wie 1 Live zum Beispiel oder WDR5, die auch noch Hörspiele senden. Aber meistens sind das ja auf irgendwelchen, wie gesagt, Kulturwellen, Deutschlandfunk Kultur, WDR3, HR2 und so weiter. Und und es wird auch entsprechend so eher so die künstlerische Originalhörspiel, also eher sowas, elitär ist vielleicht falsch, aber doch für ein eher kleines, ausgesuchtes Publikum und nicht mehr für die Masse, die es auch da gar nicht mehr oder beziehungsweise, sagen wir mal, vor 10, 20 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Oder gar nicht mehr gegeben hat.
Mhm. Ja, wobei jetzt ja durch die ARD-Audiothek und solche Sachen ist ja schon eher wieder so, das habe ich zumindest den Eindruck, dass man da leichter an Radiohörspiele reinkommt. Das ist da ja auch, also wenn man sich diese Audiothek anschaut, was da jetzt an Top-Sachen gelistet sind, ist ja häufig Hörspiele und nicht irgendwie anderen Informationsbeiträge oder was es ja auch sein könnte. Also das scheint ja schon wieder ein bisschen mehr zurückzukommen, das Radiohörspiel, dass das auch wirklich mehr die Masse wieder erreicht. Dann auch hauptsächlich mit Krimis natürlich wieder, aber wie seht ihr das?
Finde ich auch. Also weil ja jede Kulturwelle mittlerweile ihre Hörspiele als Podcast oder als Download anbietet. Und man kann ja dann, wenn man so einen Podcast-Catcher hat oder wenn man Spotify hat, sich das abonnieren. Und da ist zum Beispiel der WDR-Hörspielspeicher zu nennen, der wirklich regelmäßig da tolle Produktionen veröffentlicht oder wiederveröffentlicht. Es sind natürlich auch immer mal so ein bisschen verkopfte Sachen dabei, aber oder 1Live, WDR bieten viele ihrer Dinge zum Download an, sodass da und jede Kulturwelle, also sei es vom NDR oder vom RBB, glaube ich, hat so ein Podcast oder so eine Adresse, wo man das abonnieren kann. Und das kannst du dir dann problemlos auf dein Handy laden und kannst es hören. Und es gibt halt eben auch Label, ich wollte das Label PDAX nennen, falls das Leute noch nicht kennen. Das ist ein Plattenlabel und auch ein Label für DVDs und Blu-rays, die halt Klassiker veröffentlichen, auch loser Reihenfolge, aber regelmäßig, die eben so alte Hörspielklassiker auch auf CD, meist als MP3-CD, dann veröffentlichen, das sind dann oft eben so Mehrteiler, also so alte 50er, 60er Jahre Krimis, die früher in 5 oder 6 Folgen im Radio liefen, gibt es jetzt eben auf CD oder im Stream dann. Also der Stoff lässt nicht nach und es wird eben vieles wieder veröffentlicht und wieder zugänglich gemacht.
Ja, genau. Und wie du schon sagst, die neuen Sachen erscheinen fast ausnahmslos. Es gibt tatsächlich, glaube ich, nur einen Sender noch, der nichts zum Download anbietet, sondern nur bestenfalls zum Nachhören und das auch nur zeitlich begrenzt. Aber die meisten Neuproduktionen werden tatsächlich zum Download angeboten, weil man halt bei den Radiosendern auch erkannt hat, dass das eine ja ganz neue Zielgruppe ist und tatsächlich da, wo die tatsächlichen Hörer wegbrechen, die ein Hörspiel jetzt im Radio hören, sind halt so gering mittlerweile und andererseits hat man durch die Downloadzahlen so viel Erfolg. Also man hat, als man den Radio-Tatort, also eine Reihe, die Sender der ARD gemeinsam produzieren, wie auch den Fernseh-Tatort, also im vergleichbaren Format als Hörspiel, da gibt es halt einmal im Monat eine Ausgabe und die läuft dann quasi auf allen Kulturwellen und Wortwellen der ARD. Und als man die damals konzipiert hat und hat man am Jahr mal geguckt, was dann so geht mit dieser, hat man dann festgestellt, dass man im sechsstelligen Bereich Downloadzahlen hatte. Und das hätte man an normalen Hörern in der Kulturwelle nie erreicht. Und diesen Markt macht man sich jetzt zunutze. Also man will das auch weiterhin noch ausbauen, versucht jetzt auch ältere Hörspiele, für die man bisher keine Downloadrechte hatte, diese Rechte nachzuverhandeln und solche Sachen auch online zu stellen. Und ja, man hat da, glaube ich, schon erkannt, dass es da einen Markt gibt. Und ich finde auch, seither hört man das auch vielen Produktionen an, dass man ja so ein bisschen wegkommt von dem verkopften Kunstkram und auch sich wieder traut, ich sag mal, Mainstream und ja, gefälligere Themen zu beackern und ja, so ein bisschen mehr das Ohr am Markt zu haben und tatsächlich auch Hörspiele zu produzieren, die man früher im Radio oder ich sag mal in den letzten 20 Jahren im Radio so nicht gehört hat.
Ja, wenn wir jetzt, oder wir jetzt schon beim Thema Radio sind, vielleicht noch so ein paar Empfehlungen von quasi All-Time-Favorite-Radio-Hörspiele, was würdet ihr da so nennen, was sind für euch so die besten Sachen, die man da mal hören könnte?
Also wer so wirklich klassische 50er, 60er Jahre Krimis mag, dem möchte ich alle Paul-Tempel-Hörspiele empfehlen, die auch kommerziell zu haben sind bei Verlagen, beim Hörverlag und beim Audioverlag. Es gibt schöne Boxen von mittlerweile. Mein absolutes Lieblingshörspiel ist Der Graf von Monte Cristo. Da gibt es eine Radiofassung von 1998. Die sollte es antiquarisch auch noch auf CD geben. Das sind jetzt alles so Sachen, die man noch kaufen kann. Dann gibt's eine wunderbare Hörspielfassung vom Namen der Rose. Das sind 6 Teile von diesem, wo es auch einen Film von gibt. Es ist 86, glaube ich, erschienen. 6 Teile beim, gibt's auch beim Hörverlag. Also kann man auf CD eben noch kaufen, wenn es jemand möchte. Und, ja, das sind so meine, die Säulen der Erde ist auch so ein Historien-Hörspiel, was es auch auf CD gibt. Also das sind jetzt so Sachen, die eventuell mal im Radio laufen, aber die man eben auch kommerziell sich holen kann. Aber wer in diese alte 50er, 60er Jahre auch in dieses Feeling reinhören möchte, wo die dann auch mal eben, wo man eben viel Zeit hatte und wo die Leute dann mal eine ganze CD lang im Auto saßen und gequatscht haben, das ist wirklich grandios, alles, wo Paul Tempel draufsteht. Wie gesagt, gibt's tolle Boxen auf CD. Mhm. Das sollte man hören, wenn man mal so in diese klassischen Sachen reinhören möchte.
Ja, ich würde noch ergänzen, Professor van Dusen.
Den hätte ich jetzt auch noch ergänzt, ja.
Ja, eine Radioserie, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre beim RIAS lief und es auf 80 Folgen brachte. Und die erscheint jetzt derzeit bei Maritim so in loser Reihenfolge. Nicht loser Reihenfolge, aber es ist kommt nicht jeden Monat ein Hörspiel, sondern es kommen mal ein paar Monate lang, kommt jeden Monat eins, dann ist man wieder eine längere Pause. Aber da ist man jetzt, glaube ich, so bei Folge 24, denke ich mal. Und da sollte man auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren, weil das ist tatsächlich auch so ein Highlight. Genau wie vom gleichen Autor Michael Kosa die Dickens-Reihe. Ich werd alt. Der letzte Detektiv. Sorry.
Ja, und bei den Van Dusen CDs oder die jetzt neu erscheinen, ist ja auch immer hinterher noch so ein kurzes Gespräch mit drauf von Michael Kosa und Rainer Klute, dem Regisseur, die dann kurz was zur Hintergrundgeschichte erzählen, ist auch mal ganz nett. Also da kann man dann auch noch reinhören. Und gibt's auf CD, gibt's aber auch in den Streaming-Diensten.
Genau.
Ja, dann gibt's ja noch neben den Radiohörspielen haben wir dann irgendwann die kommerziellen Hörspiele. Das fing ja, soweit ich weiß, vor allem mit Europa an. Liege ich da richtig oder gab's da vorher noch irgendwas? Also mit den Europa-Schallplatten erstmal und später Kassetten, die das zumindest groß gemacht haben, dieses kommerzielle Hörspiel.
Ja, Europa war einer der Pioniere. Es gab damals mehrere, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, mehrere Label, die Hörspiele produziert haben. Europa hatte halt den genialen Gedanken, Hörspiele für 5 D-Mark zu verkaufen. Und das hat denen... Okay. Ein riesen Erfolg gebracht. Also sie haben auch Musik, aktuelle Chart-Hits nachgespielt von irgendwelchen professionellen Bands und haben die dann auch für 5 Euro verkauft, 5 Mark damals verkauft und haben damit halt eine deutliche Diskrepanz zu einer normalen LP gehabt, die damals 24,95 D-Mark gekostet hat. Das war so der Standardpreis. Und damit haben die sich natürlich einen unheimlichen Markt erobert. Daher kam dann natürlich das glückliche Händchen, dass sie halt richtig gute und griffige Serien, wie damals 5 Freunde, Hanni und Nanni, hatten, die halt auch sehr marktgängig waren und am Markt auch sehr genug angenommen wurden.
Und die gab es überall. Also die gab es in jedem Kaufhaus, in jedem Fotopost, überall gab es die. Und die haben wirklich unglaubliche Mengen abgesetzt, sodass dass das einfach so ein in jedem Haushalt gab es mindestens 1-2 Hörspielkassetten von irgendwas. Und
das war ein ideales, also das war von der Preisgestaltung so gut, dass es für jeden Kindergeburtstag ein ideales Geschenk war. Weil das war was Wertiges und war für 5 Mark zu bekommen und das war schon mehr als clever.
Ja. Aber das war ja zu der Zeit dann vor allem wirklich an Kinder und vielleicht Jugendliche gerichtet oder für Erwachsene gab es da im kommerziellen Bereich erstmal nicht so viel, wenn ich es richtig weiß, oder?
Ja, es gab dann Mitte der 80er oder wann war das, Anfang der 80er, gab es so Serien von Europa, Larry Brent zum Beispiel, eine Horrorserie und Edgar Wallace Hörspiele für Erwachsene wurde es dann tituliert. Es gab eine Gruselserie Anfang der 80er, so frei ab 12, glaube ich, war die damals. Also man ist da schon ein bisschen vorgestoßen, aber jetzt es gab nicht so viel und so diese, sag ich mal, diese Radioproduktion, dass die kommerziell vertrieben wurden, das kam dann erst viel später, als eben so Verlage rauskommen wie der Audioverlag oder der Hörverlag.
Genau. Ja. Dann habt ihr es ja eben in eurer Einleitung quasi schon mal erwähnt, dass dann quasi Anfang der 2000er es dann so ein Revival gab quasi von kommerziellen Hörspielen, weil viele, so wie ihr dann mit diesen Kassetten aufgewachsen sind und dann später wieder Hörspiele wiederentdeckt haben. Und dann kam es auch, dass mehr Produzenten sich darauf konzentriert haben, dass sie auch für diese neue Erwachsene-Zielgruppe quasi selbst dann nicht nur die alten Hörspiele von damals weiterführen oder neu auflegen oder so, sondern auch neue Hörspiele rausbringen.
Ja, also in den 90ern war das Hörspiel ja fast weg, muss man sagen, also weil einfach neue Medien da waren, es gab Videos, man konnte das, was man früher mit Audio gemacht hat, plötzlich mit Video auch selbst machen, also konnte eigene Filme drehen, man konnte Filme auf Kassette kaufen, das gab's ja auch erst seit den 80ern und die Kinder wurden auch mit diesen Medien viel schneller groß und dieses Fenster, wo man Hörspiele hörte, wurde immer kleiner und irgendwann war die Zielgruppe halt so klein, dass es halt wirklich das Hörspiel quasi, ja, weg war. Also ich sag mal, bis auf die Europa, die immer noch über die Masse relativ viel machen konnte, waren die Labels sortiert. Da gab es eigentlich nichts mehr in den 90ern. Und Europa hat sich da auch nur noch auf die, ich sag mal, auf die großen Szenen fokussiert, während in der 70er, 80er Jahre ja immens viel an Material kam, hat man hier nur noch die erfolgreichsten Pferde weitergeführt. Und und nach diesem Low kam dann mit Sinclair und im Internet kam es dann zurück, der Boom, ja, vom Boom reden kann beim Hörspiel.
Ja, vielleicht können wir da ja mal so ein bisschen verschiedene Labels kurz durchgehen, dass wir also zumindest ein paar wichtige und jeweils so sagen, was die so rausgebracht haben oder auch gewisse Serien einfach unabhängig von dem Label einfach mal erwähnen, die jetzt da reingehören würden, wenn man jetzt über diese kommerziellen Hörspiele sprechen. Du hast jetzt John Sinclair gerade schon erwähnt, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen.
Also der Boom ging so in Anfang der 2000er, eben diese John Sinclair Edition 2000 war ein erster, die auch immer noch läuft. Mittlerweile gibt es über 200 Hörspiele schon oder 150, ja, so wenn man alles zusammenzählt, bestimmt schon 200. Die läuft jetzt bald 20 Jahre, die haben jetzt Geburtstag sozusagen. Und das war wirklich was ganz Neues. Es gab eine alte John Sinclair Hörspielserie vom Tonstudio Braun aus Bremen waren die, glaube ich, die ja aufgeteilt. Da gibt's Leute, die kultisch verehren. Ich gehöre nicht dazu. Die halt so, das waren so Oldschool-Hörspiele eben, aber die war eben auch, da gab es auch 100 Stück oder über 100 Stück, glaube ich, von denen. Und man hat dann irgendwann eben entschieden bei Lübbe Audio, bei dem Label, dass man die Serie neu startet. Und da war eben das große Neue daran, dass man kinoreife Sounds haben wollte. Man wollte Synchronsprecher haben, Bekannte. Der John Sinclair wurde gesprochen von Frank Laubrecht, dem der Synchronstimme von Pierce Brosnan, der damals noch James Bond gespielt hat, und von Jeremy Irons und so weiter. Es waren viele bekannte Synchronsprecher dabei. Und es war eben, was die Soundkulisse anging, wirklich was so noch nicht da war. Man hatte eben digitale Sounds und Wahnsinns-Soundtrack, Schockeffekte. Also ich kann mir meine erste Folge noch erinnern, die Folge 5 war das, das hatte man nie gehört, sowas, weil das war in einer Brillanz und in einer Rotzigkeit und in einer, so eine Spannung gab es eben vorher nicht. Und Sinclair war eben ist eine bekannte Groschenheft-Gruselserie, die auch schon über 40 Jahre läuft, glaube ich, jetzt, mit einigen tausend Heften. Und die haben das gestartet. Lübbe Audio hat dann eben noch weitere Sachen gestartet, die leider nicht so langlebig waren. Eine Großtat war die Serie Edgar Allan Poe. Da hat man es so gemacht, dass man eine fiktive Geschichte um einen Charakter gestrickt hat, der sich für Edgar Allan Poe hält oder der nicht weiß, ob er Edgar Allan Poe ist. Und der quasi die Geschichten von Edgar Allan Poe in seinen Träumen wiedererlebt. Und die waren von einem Label produziert, das heißt Steel. da stecken zwei Männer dahinter, Christian Hagitte und Simon Bertling, und die haben auch eine, was den Sound und auch jetzt die Dramaturgie und die Sprecher angeht, haben da was gemacht, was es vorher noch nicht gab. Die wurde dann leider nach etwas über 30 Folgen eingestellt. Und als drittes wollte ich noch nennen Gabriel Burns. Das ist eine Hörspielserie von, das Label hieß Decision Products und der Mann dahinter heißt Volker Sassenberg. Der hat 2003, glaube ich, ging es los, oder 2002, damals bei Folgenreich, glaube ich, dem Label, also bei Universal, eine Serie gestartet, Gabriel Burns. Das war eine, ja, finstere, bisschen an H.P. Lovecraft erinnernde, sehr komplexe, sehr verschwurbelte Serie um einen Mann, der ich kann es gar nicht erklären, vielleicht der Olaf dann. Auf alle Fälle, es war halt eine Fantasy-Serie, die man heute vielleicht von Netflix eher kennt und wo es eben auch Sounds und Effekte gab und die eine Form von Spannung hatte und auch von Anspruch, das man vorher auch noch nicht kannte. Die wurde dann erstmalig so eingestellt nach, glaube so 35 Folgen, dann kamen noch mal ein paar nach und leider ist jetzt seit ein paar Jahren Funkstille. Aber das waren so drei Serien, die diesen Boom wieder gestartet haben.
Ja, da kam noch Titania Medien, müssten wir da noch nennen, die waren relativ früh dabei. Richtig. Mit der Reihe Gruselkabinett sind die gestartet, haben mittlerweile noch eine Sherlock-Holmes-Reihe dabei seit einigen Jahren, aber das Gruselkabinett war halt auch damals, müsste auch so 2003, 2004 gewesen sein, wo die ersten Folgen rauskamen, und die Serie läuft heute immer noch. Da kommen jedes Jahr, ich glaube, so 6 Folgen raus. Und das ist auch so ein, was einen auf einem relativ hohen Qualitätslevel damals schon war und heute noch ist. Also das war auch sowas, was so ein bisschen rausgeragt hat. In der Zeit tauchte auch aus Hamburg ein Label auf, Lausch, die mit damals Kane gestartet sind, eine Serie über einen Serienkiller, die auch ziemlich auf die 12 war, produziert war. Also das war laut, das war schrill, das war böse und das war halt auch ganz anders, wie man Hörspiele kannte. Und auch die haben sich damit einen Namen gemacht. Und später noch mit der Serie Die schwarze Sonne, die ich für eine damals der besten Serien überhaupt gehalten habe. Und ja, das wären noch so zwei, die mir so sehr positiv noch in Erinnerung sind.
Ja, ich möchte vielleicht nur Dorian Hunter einwerfen. Ah, ja. Dorian Hunter ist, glaube ich, 2004, glaube ich, gestartet. Auch so eine, basiert auf einer Romanreihe, einer Endlosreihe über einen Dämonenkiller. Da gab es schon mal Hörspiele von Europa zu dieser Serie in den 80ern, auch so in diesem Erwachsenen-Schiene. Aber was dann da gestartet wurde von Zaubermond, heißt das Label, war eben auch was sehr düster ist, läuft auch immer noch. Da kommen so 2 bis 3 Folgen pro Jahr nur. Sie sind mittlerweile bei Folge 40 so. Und das ist auch was man da erwähnen sollte, weil da dann eben, weil die auch super produziert waren und eine ganz eigene Art von Dramaturgie hatten und eben auch ganz weit weg waren von dem, was man eben mit diesen Kinderhörspielen von früher assoziiert hat.
Bei mir ist es immer so ein bisschen, bei den ganzen Sachen, die ihr so erwähnt habt, die haben jetzt inzwischen alle so, oder kamen mal alle auf recht hohe Folgenanzahl, und da traue ich mich dann irgendwie nicht so richtig dran, das mal zu hören, weil ich dann denke, das sind jetzt vielleicht nicht 40 Folgen oder keine Ahnung. Und oder zum Teil ist es ja auch nicht beendet worden, was ihr gemeint habt bei Gabriel Burns oder Edgar Allan Poe. Wo ich dann auch nicht weiß, soll ich das jetzt überhaupt anfangen, wenn es eh kein Ende hat und so. Oder bei welchen würdet ihr jetzt sagen, da sollte man es jetzt als neuer Hörer auf jeden Fall mal reinhören? Also das Google kann man jetzt abgeschlossene Geschichten, das kann man ja auf jeden Fall hören. Und ansonsten, wenn das so fortlaufende Geschichten sind, wie seht ihr das?
Ja, da ist es tatsächlich schwierig. Also es ist mittlerweile, also Die schwarze Sonne ist zum Beispiel, das ist dann nach Jahren nochmal abgeschlossen worden, beziehungsweise es gab dann plötzlich noch eine neue Staffel, die man dann nochmal angefangen hat, wo man jetzt halt so mittendrin ist. Bei Edgar Allan Poe ging es, glaube ich, bis zur 25, und da war, glaube ich, ein Cut eigentlich.
Ich glaube, der 29 war das, ja.
Ich weiß, also zumindest ging es eine Zeit lang, und dann hieß es, eigentlich ist die Serie beendet, und man hat dann mit einem Kniff die letzte Folge nochmal so gedreht, dass man sich da ein Türchen für eine zweite Staffel anfangen konnte. Und diese zweite Staffel kam dann, aber sie wurde halt eben nicht fertig geführt. Also da kann man die ersten 25 oder eben 29 Folgen. Ich müsste
jetzt und rein atmosphärisch einfach, also rein, einfach mal zu hören, wie geil das ist, sollte man, also auch Gabriel Burns ist wahrscheinlich der Zug abgefahren. Also es gibt ein paar Leute, die noch glauben, vielleicht kommt noch mal irgendwas. Ich glaube es mittlerweile fast nicht mehr, aber so ganz gebe ich den Glauben auch nicht auf. Aber da ist es auch allein die Ende zwar ganz, ganz fies nach Folge 45, aber allein die ersten 20 Folgen oder so, das ist einfach nur noch geil. So, und der Slogan war halt, es ist der Trip und nicht die Ankunft. Das war der Slogan der Serie. Und nachdem würde ich es einfach mal, also ich würde auf alle Fälle mal da reinhören, weil das wirklich was zeitlos Geiles einfach ist. So, und bei Sinclair ist es eh, also da kannst du ja, also die laufen ja immer noch. Und die gibt's ja auch alle im Stream mittlerweile, wo man reinhören kann. Also rein um für das Feeling mal und für die Erfahrung würde ich dir auf alle Fälle, und Dorian Hunter, wenn du noch nicht kennst, auch da ist es durchweg gut, aber die ersten 25 Folgen sind unschlagbar. Ja,
es gab in den Anfangszeiten, da gab es ja auch noch viele kleine Sachen, die absolut empfehlenswert sind. Zum Beispiel die Wallander-Hörspiele, die beim Hörverlag erschienen sind, die auf der Fernsehserie basieren. Die waren zum Beispiel großartig.
Auch Kane zum Beispiel hat nur 10 Teile. Kane gibt's, glaube ich, sogar im Stream und die kannst du, das ist nach 10 Folgen ist da vorbei. Okay. Und die kannst du wirklich mal, wenn du mal lange Autofahrt hast oder mal im Urlaub bist oder so, das kann man sich wirklich oder es gibt die Alchemistin von Lübbe Audio, da gibt's 3 Bücher und 2 der Bücher sind vertont worden. Das endet auch offen, aber das ist mit eins der geilsten Hörspiele, die überhaupt jemals kommerziell rausgekommen sind. Die gibt's, glaube ich, sogar auch im Stream. Das sind 8 CDs. Also da sollte man einfach mal reinhören. Ja.
Okay. Wenn wir jetzt haben wir so die frühen 2000er Jahre besprochen. Wenn wir jetzt einfach gucken, was kam danach noch so, ohne das jetzt noch weiter irgendwie zu untergliedern vielleicht. Was könnten wir jetzt noch erwähnen aus der Zeit danach so?
Ja, irgendwann kam ja in den 10er Jahren, beziehungsweise auch schon, glaube ich, es fing auch schon früher an, zum Beispiel Offenbarung 23. Das war ja auch eine Serie, die relativ deutlich eingeschlagen ist. Und irgendwann kam, ich glaube, es war auch genau 2010, Sebastian Popoth, der zunächst eigentlich nur ein Hörspiel rausbringen wollte, und zwar als die Autos rückwärts fuhren und dann aber anscheinend Blut geleckt hat und mehr am Hörspielmarkt wollte, hat irgendwann das Label Maritim aufgekauft oder beziehungsweise den Namen davon und veröffentlicht mittlerweile en masse Hörspiele in verschiedenen Serien. Und das war so, ich sag mal, der Beginn dieser, was ich immer so ein bisschen despektierlich Stangenware nenne, wo halt relativ hoher Output, quasi jeden Monat eine neue Folge einer Serie oder alle 2 Monate eine Folge und viele Serien, mittlerweile auch viele Serien, die sich berühren, also die Überschneidungen haben oder die aus einer Serie sich aufteilen in 2 oder 3 oder 4 Serien mit unterschiedlichen Figuren, aber so alles so einen riesen Kosmos abbilden. Das war halt so bedingt durch das Aufkommen des Streamings, war dann plötzlich so die Maßgabe, ja, wenn man Geld verdienen will, muss man halt Masse haben. Und das war das, wo man dann gesagt hat, okay, es muss jetzt halt viel raus, es muss viel ans Tageslicht und man produziert dann halt nicht mehr, ich sag mal, oder man kann es auch nicht mehr in der Sorgfalt produzieren, wie man es vielleicht noch Anfang der Nullerjahre gemacht hat.
Ja, wenn man jetzt dann quasi einen kompletten Gegensatz dazu mal erwähnen will, dann ist das ja die Ohrenkneifer-Hörspiele, die bringen ja sehr wenige Hörspiele im Jahr raus und dann immer sehr liebevoll produziert und mit sehr viel Zeitaufwand und sehr viel Details und so. Also das wäre auch so eine Empfehlung. Da kann man wirklich jedes Hörspiel von denen kaufen und sie sind immer super.
Ja, da kann man sogar kaufen, wenn einen das Genre nicht interessiert. Also die bringen ja auch relativ viele Western, viele Karl-May-Hörspiele, wo ich jetzt nicht der ausgewiesene Fan bin, aber wenn man die hört, die sind einfach, weil die so gut produziert sind und so gut erzählt sind, stört das Genre dann auch gar nicht und man kann sich da trotzdem sehr, sehr gut bei unterhalten. Ja, das ist tatsächlich ein auf jeden Fall ein Ohrwert.
Und wenn man da die CDs kauft, ist immer noch so ein Making-of hinten drauf, was es nicht gibt, wenn man sonst irgendwo, glaube ich, online als Download oder als im Streaming gibt es, glaube ich, auch ein paar, die älteren Sachen, da ist es dann nicht mit drauf. Und man kriegt, wenn man bei denen im Shop kauft, auch noch so eine signierte Seite aus dem Skript. Also da kann man dann tatsächlich auch Geld dafür ausgeben und bekommt noch einen Mehrwert dafür.
Ja, kann ich auch nur bestätigen, dass die alle, dass die wirklich durchweg top produziert sind und dass die so eine Bandbreite haben an Genres. Es sind auch keine Serien, es sind alles Einzelhörspiele, die so 2-3 CDs maximal gehen und wo man auch jetzt, wenn man jetzt nicht in so einen Serienkosmos einsteigen will, das ist auch was, wovor ich ein bisschen zurückschrecke vor diesen, was jetzt Maritim macht mit diesen rechtefreien Oscar Wilde, Sherlock Holmes, Frankenstein, Dracula-Kosmos und so. Das ist jetzt auch was, wo ich mich nicht unbedingt reinbegeben muss, um da nochmal so einzutauchen. Aber wer jetzt eher so Einzelgeschichten haben möchte, der ist echt beim Ohrenkneifer echt gut aufgehoben.
Was gibt es sonst noch?
Ja, also ich bin eine große, sehr gefreut habe ich mich, dass Audible eingestiegen ist in diesen Markt. Wo man ja über ein Abo-Modell eben sich Hörbücher runterladen kann und die eigentlich lange Zeit nur Hörbücher hatten, zumindest deutschsprachige, und die mittlerweile im Auftrag auch jetzt große Produktionen machen lassen. Das sind dann meistens so eben das Netflix-Prinzip. Es wird eine Hörspielstaffel veröffentlicht, die meistens so 10 Folgen hat. Das sind dann ja 9 bis 10 Stunden eine Staffel. Und da würde ich erstmal alles nennen, was Ivar Leon Menger gemacht hat. Das ist ein Hörspielmacher. Der hat eine Serie gemacht, die heißt Monster 1983. Da geht's eben um Monster und um das Jahr 1983. Und wer also quasi so Stranger Things mag im Fernsehen ist, oder auf Netflix, der wird es lieben. Dann gibt's eine Serie oder eine Reihe, die heißt Ghostbox. Da wird jetzt gerade die 3. Staffel gemacht. Das ist meistens, bei Monster ist es so, dass es 3 Staffeln gibt und dann ist Ende. Und bei Ghostbox soll es wohl ähnlich werden. Das sind so Sachen, die wirklich auch grandios produziert sind. Dann gibt's bei Audible ein Hörspiel, Ender's Game heißt das. Das sind die Produzenten von Interplanar, heißt ein Label, auch eins, was wir aus den 2000ern vergessen haben. Die haben die beste, meiner Meinung nach, abgeschlossene Hörspielserie aller Zeiten produziert. Die heißt Mark Brandis. Das ist eine Science-Fiction-Serie, die auf so Science-Fiction-Romanen beruht. Gibt es, glaube ich, 40 Folgen oder 42, ja, so knapp 40 Folgen. Und die haben eben dieses Ender's Game auch produziert. Also man holt sich bei Audible dann Leute, die wirklich gute Leute, die das dann im Auftrag von Audible produzieren. Es gibt auch Sebastian Fitzek, wer sowas mag, der macht etwas krude, etwas brutale Serienkiller. Thriller, manche sagen Serienkiller-Pornos, gibt es mittlerweile auch Hörspielfassungen von, das nennt sich dann ungekürztes Hörspiel, das ist auch was Audible gestartet hat, wo quasi es so ist, dass man einen Erzähler hat, aber auch dazwischen ganz viele Dialogpassagen und eben Actionsequenzen. Es war am Anfang noch so bei den ersten Sebastian Fitzeks, dass der Erzähler sehr überhand genommen hat und die Dialoge eher in weniger waren. Mittlerweile findet man da, also ich habe jetzt zuletzt Auris gehört, heißt ein Hörspiel, geht um so einen Profiler, wo es auch immer noch große Erzähltexte gibt, aber wo das Ganze so eine gesunde Mischung irgendwie bekommt. Die sind auch wirklich sehr gut und sehr aufwendig produziert, auch mit tollen Sprechern und Schauspielern. Ja, das fällt mir jetzt mal zum Thema Audible ein.
Ja, bei Audible gibt es auch viele Kleines oder Einzelsachen, die wirklich hörenswert sind im Hörspielbereich. Also so richtig schlecht ist bei Audible nicht. Das ist vielleicht vom Thema her nicht für jeden. Also zum Beispiel die Rebecca Gablé-Romane ist jetzt, sag ich mal, ich mir jetzt zulegen würde, aber die sind von der Machart auch wirklich toll gemacht und elendlang. Also wer sich da mal in den Kosmos begeben will, da gibt es jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, bestimmt auch schon 20 Teile oder zumindest mal so annähernd 20 Teile. Immer mit 15, 16 Stunden dann. Aber zum Beispiel so verschiedene Shakespeare-Umsetzungen, die total gelungen sind und auch eine Schiller-Bearbeitung von Die Räuber, die sehr modern gemacht ist. Also da gibt es wirklich sehr Originelle, was so ein Faible von mir ist. Also wenn mir irgendjemand mit was ganz Originellem kommt, was ich so noch nicht wahrgenommen habe, dann bin ich da immer froh. Und das gelingt bei Audible eigentlich fast immer, dass man da total überrascht ist, wenn da was Neues kommt.
Also Shakespeare's Macbeth finde ich grandios. Da steckt dann auch wieder Stil dahinter, dieses Label. die Edgar Allan Poe produziert haben. Das ist so Game of Thrones für die Ohren. Also das ist auch jetzt, das ist einfach Action. Also für so ein Publikum, was Game of Thrones mag, ist es halt eine Macbeth-Fassung, die dieses Publikum sicher mögen wird. Und dann gibt es eine Reihe, Olaf, da musst du mir helfen, Max Heller, stimmt das?
Ach, ja, genau, stimmt.
Das sind historische Krimis. Ja, Olaf, sag du, ich genau, kann jetzt...
Beziehungsweise beginnen im Dresden 1945 und spielen dann bis in die Nachkriegszeit in Dresden mit dem Kommissar Max Heller, der in dieser, also gerade die erste Folge, die jetzt mitten im in den letzten Tagen dieses Kriegsgetümmels stattfindet und wo Max Heller als Kommissar ein Mordgeschehen aufklären muss in dieser Zeit. Das ist allein von der Erzählung total super. Also ich sag mal, wer Sachen, so historische Sachen wie Babylon Berlin oder sowas mag, sollte da unbedingt mal reinhören, weil das wirklich ganz großartig erzählt ist. Okay. Krimi in einer ganz ungewöhnlichen Kulisse, also wo auch diese Schrecken des Krieges und diese elende Nachkriegszeit wirklich total gut dargestellt sind und begreiflich gemacht werden. Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Serie.
Was man bei Audible auch macht, ist zum Beispiel, dass man ein Franchise nimmt, was es im englischen Sprachbereich schon als Hörspiel gab. Da gibt's Alien-Hörspiele bei Audible, ich glaube mittlerweile 3 Stück, wo man eben diese Alien-Geschichte fortspinnt. Also die basieren dann meistens auf Literatur, auf Romanen, die diese Geschichte weiterspinnen. Und da gibt's bei Audible mittlerweile auch 3, wie ich finde, feine Science-Fiction-Horror-Hörspiele zu diesem Alien-Kosmos. Und was demnächst wohl kommen soll, ist Neil Gaiman, weiß nicht, wer den kennt, ist ein Fantasy-Schriftsteller. Da gibt's eine Comic-Reihe, der Sandman, ist so unter Kennerkreisen recht beliebt. Und da soll es auch demnächst eine deutsche Fassung zum Beispiel geben. Also dass man sowohl englische Geschichten eindeutscht, aber es gibt wohl auch eine englische Fassung von Monster 83 mittlerweile. Also man inszeniert es dann durchaus für verschiedene Länder und für verschiedene Märkte.
Ja, wie Netflix halt.
Ja, genau. Ja, also Netflix ist ja quasi, kann man ein bisschen vergleichen damit, was Audible macht, weil die bringen ja auch immer gleich ein ziemlich langes Hörspiel raus, was in mehrere Folgen häufig auch unterteilt ist und dann so quasi wie so eine Serie bei Netflix oder so kann man vergleichen. Und vielleicht kann man das auch nochmal dazu sagen, für die Audible das noch nicht so kennen. Also es gibt dort so ein Abo-Modell, man kann dort 9,99 € im Monat bezahlen und dann kriegt man ein Guthaben quasi dafür und dieses Guthaben kann man dann für alles einlösen, was es dort gibt. Wobei ältere Sachen häufig auch noch ein halbes Guthaben kostet, also man wartet, kriegt man auch 2 Hörspiele quasi für einen Preis von einem. Aber von daher, es ist egal, wie lang das Hörspiel oder Hörbuch dort ist, es kostet immer maximal 9,99 €, wenn man in diesem Abo ist. Das kann man dann auch jederzeit wieder kündigen oder pausieren. Also das ist relativ fair gemacht so.
Und Audible ist halt auch so, dass dir die Sachen gehören, auch wenn du das Abo nicht, wenn du das Abo unterbrichst. Also wenn du das Abo pausierst und hast aber die Hörbücher gekauft, kannst du trotzdem weiterhören. Ja. Wohingegen bei Spotify oder so, da ist halt so, wenn du das Abo pausierst, kannst du nichts mehr hören. Ja. Hast zwar Zugriff auf alles, aber kannst halt nur hören, solange das Abo läuft.
Ja, und dann, wenn wir jetzt von Audible noch ein bisschen weitergehen, dann gibt's ja jetzt auch noch, also da kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, aber man liest das ja immer mal, jetzt machen auch irgendwelche Leute solche Fiction-Podcasts, da und dort werden irgendwelche Fiction-Podcasts angekündigt. Was ist das? Habt ihr davon schon Sachen gehört? Also ich glaube, der Hörverlag hat da irgendwas gemacht, das habe ich aber immer noch nicht gehört. Der Abgrund oder so. Und dann gab es noch irgendwie verschiedene andere, die solche Podcasts angeboten haben.
Genau, das war im letzten Jahr war das so ein Thema. Also erstmal so die, man feststellte, dass Podcasts dann doch ein großes Thema sein könnte. Und da sind dann verschiedene Labels, also Argon war es und auch eben der Hörverlag dann darauf gekommen, ja, wir machen mal, Podcasts als Hörspielserien, die dann über einen gewissen Zeitraum laufen, wo dann jede Woche eine neue Folge kommt. Der Abgrund, hast du schon genannt. Das war so eins von Melanie Rabe, damals produziert, ein ziemlich guter deutscher Krimi, über 10 Folgen, wenn ich es richtig im Ohr habe. Dann Argon hat sich versucht auf verschiedenen Ebenen, haben zum Beispiel auch eine humorige Science-Fiction-Serie mit Wolfgang Barrow in der Hauptrolle, Dr. Tierarzt hieß die. Also da hat man zumindest mal so die Fühler Richtung Podcast aufgehört. Ich glaube, so im kommerziellen Bereich ist das ja eher mutig, glaube ich, angekommen. Also ich glaube, da ist, es gibt es zwar immer noch, aber es ist dann doch ein bisschen eher gebremst, dass man das probiert. Aber es gibt kostenlos sind halt eben dadurch, dass die Radiosender relativ viel machen, gibt es halt immer noch die Möglichkeit, relativ viel an Podcasts im Hörspielbereich mitzunehmen. Und da gibt es dann sowas ja auch noch, wer das schon ewig macht, das ist so die freie Szene, wie ich sie immer nenne. Aber es ist also die Leute, die quasi Hörspiele für lau also produzieren und dann für lau ins Netz stellen, wie zum Beispiel das Hörspielprojekt, also so eine Sammelstelle von Hörspielmachern, Hörspielsprechern, die sich da zusammentun und gemeinsam Hörspiele, ja, von der vom Skript an aufwärts bis zu eben zum letzten Geräusch gemeinsam erstellen und dann ins Netz stellen. Ist auch ein bisschen weniger geworden, das war auch schon mal deutlich mehr. Aber es gibt's immer noch und ist halt auch noch mal ein schöner Farbtupfer, weil das auch oftmals, ich sag mal, da sind auch oftmals Stoffe dabei, die man eben weder im Radio noch im kommerziellen Bereich hört, weil das halt eben Nischensachen sind, die ich aber dann eben oftmals ganz toll finde, weil das halt dann eben auch nicht so das übliche 0815 ist.
Ich wollte noch kurz sagen, wer Englisch kann, also wer Englisch gut versteht, der findet im englischsprachigen Bereich endlos viele Fiction-Podcasts zu allen Bereichen, zu Horror, Drama, was weiß ich. Also wer da, ich kann jetzt leider nicht keine Titel gerade nennen, wenn mir keiner einfällt. aber es ist, es gibt im englischsprachigen Bereich da auch eine große Tradition an Fiction-Podcasts, also an quasi Hörspielen aus allen möglichen Bereichen. Wenn ich einen Link habe, sage ich das nächste Mal. Aber es, also wer Englisch kann und einen Podcatcher, so einen Podcast-Catcher hat oder auf Spotify sucht, der wird da sicher auch fündig.
Was mir da jetzt noch einfällt, was vielleicht eher wieder in die kommerzielle Schiene reingehört, aber auch so ein bisschen vom Prinzip her ähnlich, ist ja jetzt diese Midnight Tales, die rauskam dieses Jahr von Contendo, wo jetzt teilweise jede Woche eine neue Folge kam, so ein Kurzhörspiel, und auch quasi wie ein Podcast, nur dass es halt auf den Streamingdiensten nur gab und nicht so als kostenloser Podcast. Die sind ja jetzt inzwischen auch schon bei 27 Folgen oder so, glaube ich. Das ist ja auch, glaube auch angelehnt an so einer Podcast, so einer Fiction-Podcast-Serie im Englischen, wenn ich es richtig weiß. Also zumindest gibt es ja auch so Folgen, die irgendwie übersetzt wurden oder so, die eine englische Vorlage haben.
Genau. Ich glaube, die Idee und einige Folgen gibt es da auch auf Englisch und die hat man dann übertragen und schreibt aber auch eigene Sachen dazu, ja.
Ja, und was man halt auch nicht vergessen darf, fast jetzt auch zu dieser Download-Podcast, also im Sinne von gibt's nicht auf CD, kann man nicht kaufen physisch, ist wirklich unglaublich viel, was an alten Hörspielen jetzt, da ist nochmal Sebastian Popper zu nennen von Maritim oder auch Patrick Holtheuer von All Ears heißt das Label, die eben ganz viele alte Hörspiele wieder zugänglich machen durch Streaming und durch Download. Also es ist jede Woche werden etliche alte Hörspiele von aus dem Katalog von Maritim und von, glaube ich, dem Label Märchenland war das, den jetzt Maritim quasi aufgekauft hat, werden da wieder veröffentlicht und wieder zugänglich gemacht. Also wer jetzt wirklich so alte Kinderhörspiele aus den 70ern sucht von Maritim, der wird sicher auch fündig bei Downloads und Streamings. Und da gibt's jede Woche 5 bis 10 neue oder alte Hörspiele zu hören. Ja. Halt jetzt nicht mehr im klassischen Sinne von will ich auf CD haben und ich kaufe nur auf CD und so, sondern aber wer halt Streaming-Kunde ist oder wer Downloads macht, der wird da auch mittlerweile zugeballert, zugeschmissen mit alten klassischen Hörspielen. Ja.
Dann würde ich sagen, haben wir jetzt einen schönen Überblick bekommen, was es so alles gibt an Hörspielen. Also wer jetzt wirklich noch wenig von dem gehört hat, hat jetzt erstmal viel zu hören. Ich werde auch die versuchen, die Sachen alle in der Podcast-Beschreibung dann zu verlinken, soweit es irgendwie geht, oder irgendwie, dass man dann die Sachen nochmal nachlesen kann. Dann vielleicht noch zuletzt, wenn man sich jetzt weiter informieren will, was so Neues an Hörspielen gibt, Was würdet ihr da sagen? Also einmal die Seite von Olaf würde ich jetzt auf jeden Fall empfehlen, weil dort listest du ja die ganzen Neuveröffentlichungen, also einmal Überblick, was es im Radio alles gibt an Hörspielen und auch was jede Woche neu erscheint, was auf Spotify neu erscheint, aus der Playlist. Also das wäre jetzt auf jeden Fall ein guter Punkt, um sich zu informieren. Oder was hättet ihr noch anzubieten?
Ich überlege auch gerade.
Also es gibt die Veröffentlichung findet man auch in diversen Foren, also Hörspiele, Hörspiel-Talk und Hörspielfreunde, da gibt es auch, ich sag mal, jede Woche. Meistens ist ja Freitags Veröffentlichungstag, wo relativ viel rauskommt. Das wird da auch in den Foren eigentlich immer ganz, ganz gut beschrieben und findet sich da wieder. Wie gesagt, für den Überblick ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Ja.
Und den Orcast hören, ganz wichtig.
Und den Orcast, ja. Wobei ich da sagen muss, dass ob das jetzt jemand, der wirklich neu einsteigt, komplett hört. Also ich höre es zwar immer gerne komplett, aber ob man sich jetzt unbedingt antun muss, wie das Radioprogramm komplett vorgelesen wird, weiß ich nicht, ob man das jetzt jedem empfehlen kann.
Ja, ist für die Fans.
Habt ihr sonst noch irgendwas zu ergänzen, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, aber was, wo ihr sagen würdet, das muss unbedingt in so eine Einsteigerfolge rein? Habe ich irgendwas übersehen?
Nein, also ich schon. Wenn ihr all das hört, was wir jetzt erwähnt haben oder was erwähnt wurde, dann habt ihr erstmal ein paar Monate zu tun.
Ja, das glaube ich auch. Ja, gut, dann auf jeden Fall danke, dass ihr dabei wart in der Folge und hat Spaß gemacht. Sehr informatives Gespräch und ich werde auch auf jeden Fall ein paar Sachen von denen, die ihr jetzt nochmal beworben habt, dann irgendwann mal hören.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja,
hat mich sehr gefreut, genau.
Hat Spaß gemacht.
Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen, Kritik, Empfehlungen. Den Link zu unserer Podcast-Seite und zu den besprochenen Hörspielen findet ihr in den Shownotes.
Und wir hoffen natürlich, dass ihr unseren Hörbefehl-Podcast auch abonniert. Und falls ihr das noch nicht getan habt, dann schleunigst zum entsprechenden Button geklickt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns.